In der Bibelstunde haben wir in den letzten Wochen, Monaten uns mit der Geschichte von Josef und seinen Brüdern beschäftigt. Und heute möchte ich nochmal eine Predigt dazu halten, wo ich diese Geschichte zusammenfasse und den Abschluss mache. Wir haben nämlich das letzte Kapitel uns aufgespart und das möchte ich uns heute vorlesen. Und keine Angst für die, die jetzt bei der Bibelstunde nicht dabei sein konnten. Ich hoffe, dass es trotzdem so ist, dass ihr alles mitverstehen könnt. Und für die, die dabei waren, hoffe ich, dass es umso bessere Zusammenfassung dann sein wird. Ich lese uns aus 1. Mose, Kapitel 49, Vers 33, also das ist der letzte Vers, und dann die ersten Verse vom Kapitel 50. Als aber Jakob seine Befehle an seine Söhne vollendet hatte, zog er seine Füße aufs Bett zurück und verschied und wurde zu seinem Volk versammelt. Da fiel Josef auf das Angesicht seines Vaters und weinte über ihm und küsste ihn. Danach befahl Josef seinen Dienern, den Ärzten, dass sie seinen Vater einbalsamierten, und die Ärzte balsamierten Israel ein. Und sie verwendeten darauf volle 40 Tage, denn so lange dauerte die Einbalsamierung, aber beweint haben ihn die Ägypter 70 Tage lang. Als aber die Tage der Trauer um ihm vorüber waren, redete Josef mit dem Haus des Pharao und sprach: Wenn ich Gnade gefunden habe in euren Augen, so redet doch vor den Ohren des Pharao und sprecht: Mein Vater hat einen Eid von mir genommen und zu mir gesagt: Siehe, ich sterbe, begrabe mich in meinem Grab, das ich mir im Land Kanaan angelegt habe. So lass mich nun hinaufziehen, dass ich meinen Vater begrabe und danach wiederkomme. Und der Pharao sprach: Zieh hinauf und begrabe deinen Vater, wie er dich hat schwören lassen. Da zog Josef hinauf, um seinen Vater zu begraben, und mit ihm zogen alle Knechte des Pharao hinauf, alle Ältesten seines Hauses und alle Ältesten des Landes Ägypten. Dazu das ganze Haus Josefs und seine Brüder und das Haus seines Vaters. Nur ihre Kinder, Schafe und Rinder ließen die im Land Gosen zurück. Es begleiteten ihn auch Wagen und Reiter, und es war ein großer Heerzug. Als sie nun zur Tenne Attat kamen, die jenseits des Jordan liegt, hielten sie dort eine große und feierliche Totenklage, denn Josef veranstaltete für seinen Vater eine siebentägige Trauer. Als aber die Bewohner des Landes, die Kanaaniter, die Trauer bei der Tenne Attat sahen, sprachen sie: Die Ägypter halten da eine große Klage. Daher wurde der Ort, der jenseits des Jordan liegt, die Klage der Ägypter genannt. Seine Söhne aber handelten so, wie er ihnen befohlen hatte. Sie führten ihn ins Land Kanaan und begruben ihn in der Höhle des Ackers Machpela, die Abraham samt dem Acker des Erdbegräbnis gekauft hatte von Ephron, dem Hethiter, gegenüber von Mamre. Josef aber kehrte nach dem Begräbnis seines Vaters wieder nach Ägypten zurück, er und seine Brüder und alle, die mit ihm hinaufgezogen waren, um seinen Vater zu begraben. Als nun Josefs Brüder sahen, dass ihr Vater gestorben war, sprachen sie: Josef könnte gegen uns feindselig werden und uns all die Bosheit vergelten, die wir an ihm verübt haben. Darum ließen sie Josef sagen: Dein Vater befahl vor seinem Tod und sprach: So sollt ihr zu Josef sagen, bitte vergib doch deinen Brüdern die Schuld und ihre Sünde, dass sie so Böses an dir getan haben. So vergib nun den Knechten des Gottes deines Vaters ihre Schuld. Da weinte Josef, als sie ihm das sagen ließen. Dann gingen seine Brüder selbst hin, fielen vor ihm nieder und sprachen: Siehe, wir sind deine Knechte. Aber Josef sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, bin ich denn an Gottes Stelle? Ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen, um es so auszuführen, wie es jetzt zutage liegt, um ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten. So fürchtet euch nun nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Diese ganze Geschichte beginnt ja in unseren Bibeln in Kapitel 37, Vers 1. Und da steht dann drüber, oder Kapitel 37, Vers 2 steht dann, dies ist die Geschichte Josefs. Und dann geht es weiter, das ist die Geschichte Jakobs, und dann geht es weiter mit Josef und seinen Brüdern. Und das ist so, weil dieses Wort, dies ist die Geschichte, dort steht im Griechischen, im Hebräischen, das ist die Toledot. Und es lässt sich schwer übersetzen, dieses Wort. Man kann es am besten übersetzen, das ist, was daraus geworden ist. Ja, wir können das ganze erste Buch der Bibel so zusammenfassen. Das ist, was daraus geworden ist aus der Schöpfung von Himmel und von Erde. So steht es auch am Anfang. Dies ist die Geschichte von Himmel und von Erde. Und dann kommt eine Geschichte nach der anderen. Und dann kommen wir zu Jakob. Und jetzt geht es darum, was ist aus Jakob? Was ist aus Jakobs Familie geworden? Gott wollte ihn und seine Nachkommen segnen. Die Verheißung, die er ja schon Abraham und Isaak, seinem Vater, seinem Großvater gegeben hat, die hat auch Jakob empfangen. Ich will euch segnen. Ich will es gut mit euch machen. Und heute haben wir gelesen, am Ende dieses Buches, am Ende dieser Familien-Chaos-Geschichte, Gott aber gedachte es gut zu machen. Trotz aller menschlichen Schwächen, Fehler, Sünde, Rebellion, Gott gedachte es gut zu machen. Nun, mein erster Punkt lautet, Gott gedachte es gut zu machen mit Josef. Ja, zunächst einmal mit Josef. Und bei diesem Punkt habe ich einige Gedanken von Pfarrer Sturm aus Bielefeld. Der hat vor vielen, vielen Jahren mal eine Predigt darüber gehalten, die mir da sehr gut gefallen hat. Die Josefs Geschichte erzählt erstmal, wie ein Mensch durch einen Bewährungsprozess gehen musste. Und durch diesen Prozess wurde er qualifiziert für eine Leitungsaufgabe in Ägypten, und das war die damalige Weltmacht. Man fragt sich, wie konnte das gehen, dass ein vorbestrafter Mann mit Migrationshintergrund und mehrfach gebrochener Biografie in die Führungsspitze dieser Weltmacht aufsteigen konnte. Denn am Anfang ging es ja so los, dass Josef erstmal ein verwöhntes Kind war. Ja, vielleicht sogar ein eitles Kind. Josef erzählte gern die Träume, die er hatte seinen Brüdern, und das, obwohl sie ihn mit hasserfüllten Augen anstarrten. Josef ging gern mit seinem Mantel umher, auch wo er tagelang irgendwo aufs Feld gehen musste zu seinen Brüdern. Nun, Gott liebt uns, Gott liebt seine Kinder, aber es ist nicht so, dass Gott uns versprochen hat, uns zu verwöhnen, zu verhätscheln. Gott erwählt, er beruft, er begabt Menschen, aber es ist uns nicht verheißen, dass er uns verwöhnen will. Die wichtigsten Lektionen des Lebens, die musste auch Josef im tiefsten Leid lernen. Wenn wir durch diese Geschichte lesen, dann begegnet uns mehrfach der Satz, der Herr war mit Josef und ließ es ihm gelingen. Ja, er schenkte ihm Glück, er schenkte ihm Segen. Und wenn wir diesen Satz nicht immer mal lesen könnten, dann würden wir verzweifeln an dieser Geschichte. Denn das können wir wirklich erst vom Ende her erkennen, dass der Herr mit Josef war. Und ist es nicht oft so, dass das unsere eigene Erfahrung ist, dass es in unserem Leben genau so ist? Dass wir uns streckenweise uns fragen, ist der Herr bei mir? Hat der Herr mein Leben in seiner Hand? Führt er die Regie? Meint er es wirklich gut mit mir? Mit dem, wie er mich jetzt führt? Und dann vom Ende her, danach, im Rückblick können wir sehen, ja, der Herr, der hat mich getragen. Josef kommt aus einer Familie mit sehr komplizierten Verhältnissen. Es waren 12 Söhne, eine Tochter. Aus der Verbindung Jakobs mit 4 Frauen. Das waren 2 Nebenfrauen, 2 Hauptfrauen, 2 Ehefrauen. Und in dieser Familie waren eben nicht alle gleich. Weder unter den Frauen, es gab eine Lieblingsfrau, und die anderen eben nicht, noch unter den Kindern. Ja, der Zweitjüngste, das war Josef, das war der Erstgeborene, der lang ersehnte Sohn seiner Lieblingsfrau Rahel. Das war der Lieblingssohn. Und die anderen Brüder hassten Josef dafür. Israel aber hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er ihn in seinem Alter bekommen hatte. Und er hatte ihm einen bunten Leibrock machen lassen. Als nun seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn lieber hatte als alle seine Brüder, hassten sie ihn und wollten ihn nicht mehr mit dem Friedensgruß grüßen. Dann später lesen wir im Vers 11, und seine Brüder waren eifersüchtig auf ihn. Ja? Also, sie hassten ihn wegen der Liebe des Vaters zu ihm, weil er ihn mehr liebte als die anderen. Sie waren eifersüchtig auf ihn, sie hassten ihn auch aufgrund der Träume. Ja, sie waren auch eifersüchtig aufgrund der Pläne, die Gott mit diesem Mann anscheinend hatte. Ja, so dumm waren die Brüder nicht, dass sie nicht erkannt hatten, was diese Träume bedeuten sollten. Die Träume sagten es. Gott hatte sehr viel vor mit Josef. Und deshalb musste Josef mit 17 Jahren in die Schule Gottes. Und diese Schule Gottes, die begann in einem Loch, in einem Schlammloch, in einem Brunnenschacht. In einem Augenblick stürzt Josef aus seiner privilegierten, verwöhnten, verhätschelten Stellung und ist den Brüdern ausgeliefert. Und in diesem Moment hat er Todesangst. Die Brüder selbst beschreiben es einige Jahre später, als sie merken, dass Gott nach ihnen greift, sagen sie, das haben wir an unserem Bruder verschuldet. Denn wir sahen die Angst seiner Seele, als er uns anflehte und wir wollten ihn nicht hören. Darum kommt nun diese Trübsal über uns. Stellt euch das mal vor, ja, da ist der Bruder wird einfach dort reingeschmissen und er hat eigentlich nur noch zu erwarten, dass er getötet wird. Und er bettelt dort in diesem Brunnenloch, dass ihm geholfen wird. Das ist das brutale Ende eines verwöhnten ersten Lebens als Lieblingssohn Jakobs. Er kommt mit dem Leben davon. Die Brüder, die bringen ihn nicht um, sondern sie verkaufen ihn als Sklaven an eine Karawane, die nach Ägypten zieht. Aber was für eine Demütigung, was für ein grausamer Fall. Und ich bin mir sicher, irgendwann, vielleicht in der Zisterne, vielleicht auch erst als Josef dann hinter der Karawane hinterher stolperte, hat er angefangen zu beten. Vielleicht das erste Mal so richtig in sein Leben zu beten. Sicherlich hat Jakob seinen Söhnen von den Erfahrungen erzählt, die sie mit Gott hatten. Ja, Abraham, die Geschichte mit Isaak, mit seiner wunderbaren Geburt, seine eigenen Erfahrungen. Sicherlich hat er auch gebetet. Wahrscheinlich hat sogar Josef gebetet. Wie man das eben so macht, wenn man aus einer gläubigen Familie kommt. Aber ich glaube, das war der Punkt, wo Josef das erste Mal so richtig von ganzem Herzen aus der Verzweiflung zu Gott geschrien hat. Wo er sich gefragt hat, ist jetzt der Gott meiner Väter wirklich auch mit mir? Das Leben für ihn war ja nicht zu Ende. Ja? Einfach nur sterben, das wäre es ja vielleicht noch gewesen. Das wäre vielleicht noch das Einfachste gewesen. Er musste in die Sklaverei. Vor ihm stand ein Leben total ungewiss. Der konnte sich das Schlimmste ausmalen. Es musste grausam gewesen sein. Ja, wie oft ist es so, dass Menschen sich sagen, ach, wenn es doch einfach nur vorbei wäre. Aber es ist einfach ungewiss. Es wird einfach schrecklich werden und man weiß nicht, was auf einen zukommt. Und das war die Situation von Josef. Und dann wird er bei Potiphar eingestellt oder von Potiphar gekauft. Ja? Und das war natürlich ein Glücksfall. Ja? Das war Gottes gnädige Führung, dass er zu diesem hohen ägyptischen Beamten kam. Es war immer noch ein Sklavenjob. Aber wir können dann sehen, dass Josef sich in dieses Schicksal hineingefügt hat. Er hat Gottes Führung angenommen. Gott hat ihn an diese Stelle gestellt und er hat an dieser Stelle, obwohl das nicht sein Traum war, das Beste gegeben. Und Gott hat ihn gesegnet, hat ihm Gelingen geschenkt. Und das ist eine Lektion für uns, dass wir erkennen, Gott, du hast mich jetzt an diese Stelle gestellt, du hast mir jetzt diese Möglichkeiten gegeben und diese Sache hast du mir eben nicht gegeben. Gut, ich versuche jetzt hier das Beste daraus zu machen. Ich jammere jetzt nicht darüber rum, was ich alles verloren habe, was ich alles hätte haben können, welche Ungerechtigkeiten, welche Schwierigkeiten mir auferlegt sind, sondern ich versuche jetzt einfach, die Möglichkeiten zu nutzen, die du mir gegeben hast. Josef hat es so gemacht. Er bekommt immer mehr Verantwortung. Er wird zum Geschäftsführer. Er wird der wichtigste Mann im Hause Potiphars. Und ich nehme an, Josef wird natürlich erkannt haben, dass diese Karriere ja ein Zeichen von Gottes Gnade und Führung in seinem Leben ist. Und es wird ihm gelehrt haben, Gott mehr zu vertrauen. Aber das Leben besteht eben aus lauter unerwarteten Zwischenfällen. Und gerade als es so richtig gut lief, ja, als Josef so wahrscheinlich den Eindruck hatte, jetzt habe ich es geschafft, jetzt bin ich wieder oben. Ja, wir kennen das sicherlich aus unserem Leben, ja, wo wir dann denken, ach, jetzt läuft es endlich, jetzt so kann es bleiben, ja, jetzt habe ich es geschafft. Da kommt das nächste Problem von irgendwo daher. Und bei Josef sah das Problem wahrscheinlich richtig gut aus. Ja, es war die Frau von Potiphar, sie hatte ein Auge auf ihn geworfen. Das ist quasi sowas wie eine Folge von Desperate Housewives, was dann dort ablief. Aber am Ende war Josef wieder im Gefängnis. Eigentlich noch tiefer gestürzt. Ich verwende auch englische Wörter heute, weil wir auch Gäste aus Amerika haben, damit ihr uns nachfolgen könnt. Das war ein bitterer Absturz. Und dieser Absturz war gerade da geschehen, wo Josef alles richtig gemacht hat. Ja, er hat dieser Frau ganz vernünftig erklärt, warum er nicht mit ihr schlafen kann. Es ging um das Vertrauen, was sein Herr zu ihm hatte. Es ging darum, dass er sowas nicht machen durfte gegen den Willen Gottes. Aber es half alles nichts. Er hat alles richtig gemacht, aber am Ende schnappte die Falle zu und er musste wieder ins Loch. Er hatte der Versuchung widerstanden, er hatte einen geistlichen Sieg errungen und das führte zur totalen menschlichen Niederlage. Er landete ganz unten. Und man fragt sich wieder, was ging da in Josef vor? Gott lohnte seine Treue mit dem Gefängnis. Und wie verarbeiten wir es, wenn uns Unrecht geschieht, gegen das wir uns einfach nicht wehren können? Ja, wo dann wieder dieser Satz eintritt, der Ehrliche ist halt immer der Dumme. Ne? Ich war ehrlich, was ist? Ich habe am Ende wieder den typischen Lohn bekommen. Und die Frage ist, kann einer nach wiederholtem Absturz, nach so viel Ungerechtigkeit an Gott festhalten, und weiter erwartungsvoll beten, weiter sagen, ja Herr, du führst mich, du bist bei mir. Und das ist das Faszinierende an Josef. Ja, das ist seine geistliche, seine Widerstandskraft, ja, seine geistliche Stärke in diesen sehr schmerzhaften Erfahrungen. Wir lesen das dann so leicht, Josef kam ins Gefängnis, da lief wieder alles gut, er machte quasi wieder Karriere, aber wieder oben. Ja, das, ja, prima, ja, das ist halt Josef, so wie wir ihn kennen. Ne? Aber wisst ihr, hinter seiner Integrität, die sich dort zeigt, hinter seiner Verlässlichkeit, steckte die erstaunliche Tatsache, dass er eben Josef wirklich zutiefst, auch in dieser Situation, auf Gott vertraute. Und das wird dann auch deutlich, als dieser Bäcker und dieser Mundschenk des Pharaos ins Gefängnis kommen und die dann ihre Träume haben und die sind total schlecht drauf. Am nächsten Morgen, Josef kommt zu ihnen und er sagt, ja, was ist los? Ja, wir hatten diese Träume. Was hätte denn Josef sagen müssen? Träume? Vergesst es. Macht euch einen schönen Tag. Leute, Träume könnt ihr vergessen. Ich hatte auch mal Träume. Aber er kommt und sagt, hey, was waren denn eure Träume? Ich kann euch vielleicht helfen. Das war ein Zeichen dafür, dass Josef weiter auf Gott und auf diese Träume, die er bekommen hatte, vertraute. Und auch dann ging es nicht nach oben. Er war mindestens noch 2 Jahre im Gefängnis. Insgesamt war er 13 Jahre im Gefängnis. Es war eine lange Schule Gottes. Aber dann kam, ja, völlig unerwartet, rätselhaft die Wende in seinem Leben. Aus diesem dunklen Kerker eines Gefängnisses wurde er auf einmal ins wirklich höchste politische Amt katapultiert. Er wird zum Ernährer, ja, er wird zum Retter des ganzen Volkes in Ägypten. Und er wird auch zum Ernährer und Retter seiner eigenen Familie, die nämlich in dieser furchtbaren Hungersnot nach Ägypten kommt, um Nahrung zu suchen. Und in diesem Moment begegnet Josef der nächsten großen Versuchung, nämlich der Versuchung, sich an seinen Brüdern zu rächen. All das Böse endlich heimzuzahlen, was sie an ihn getan haben. Aber was passiert? Es ist diese herrliche Geschichte, dass diese total zerrüttete, kaputte Familie zusammenkommt und geheilt wird. Gott heilt diese Familie. Und wie geschieht das? Das Erste, was passiert, ist, dass Josef sie vom ersten Moment an, als er sie sieht, vergibt. Josef begegnet ihm mit Vergebung. Das wird daran deutlich, dass von Anfang an er immer die Tränen im Knopfloch hat, wenn er sie sieht. Und dann spielt er eben nicht sein Spielchen mit ihnen, indem er sie so immer noch mal kommen lässt und immer mal ein bisschen was in den Sack reinsteckt, sondern er prüft sie, er testet sie und was er möchte ist, dass er sie wirklich zur Umkehr führt, zur Buße führt. Gott gebraucht Josef, um seine Brüder zur Umkehr zu führen. Aber wie schwer sind von Schuld zerfressene Beziehungen zu heilen? Wie schwer fällt es uns, Vergebung zu glauben? Das kennt er wahrscheinlich, ja, wenn was vorgefallen ist in Beziehungen, in Freundschaften, in Ehen. Und ja, dann sagt man, ich entschuldige mir und ja, ich vergebe dir und so weiter. Aber es ist ja doch passiert. Es belastet doch irgendwie die Beziehung. Es ist nicht einfach so unsere Erfahrung, dass Schuld einfach weg ist. Die bleibt ja irgendwie da. Was für eine fantastische Wiedersehensgeschichte von dieser Familie. Und doch, die Brüder trauten ohne weiteres Josef zu, dass er sie erledigen würde, sobald dann der Vater unter der Erde war. 17 Jahre lang haben sie dort zusammengelebt. Er hat sie versorgt mit allem. Jetzt war Jakob beerdigt und jetzt wird wohl unsere Stunde geschlagen sein. Jetzt müssen wir unsere Schuld sühnen. Und als Josef das hört, was macht er wieder? Er weint wieder. Er ist einfach traurig darüber. Und dann sagt er diesen Vers, diesen wichtigsten Vers aus diesem ganzen Buch. Ihr gedachtet, es böse mit mir zu machen, Gott aber gedachte, es gut zu machen. Um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. Das Format dieses Mannes, der Charakter von Josef, seine Nähe zu Gott, die wird in seiner Vergebungsbereitschaft und in seiner Liebe deutlich. Josef ist einfach erfüllt von dem Wissen, dass Gott die Schuld dieser Menschen, seiner Brüder und sein eigenes Leid genommen hat, um daraus Heil zu machen für viele Menschen. Ja? Er hat die Schuld seiner eigenen Brüder genommen und das Leid von Josef, um dadurch viele Menschen zu erlösen. Und wir sehen schon, Josef ist ein Typus auf Jesus. Jesus hat sehr viel Leid von seinen eigenen Volksgenossen, von seinen Brüdern erfahren. Und Gott hat diese Schuld dieser seiner Brüder genommen und das Leid von Jesus und hat Heil für viele Menschen gebracht. Gott gedacht, es gut zu machen mit Josef. Mein zweiter Punkt lautet, Gott gedacht, es gut zu machen mit den Brüdern. Ja, Gott, wie ich schon gerade gesagt hatte, er führte sie zur inneren Umkehr. Er lehrte sie wahre Liebe. Er verbindet die Brüder zu wahrer Einheit. Die Familie war zerrissen. Die haben alle sonst was gemacht. Aber am Ende lesen wir, dass sie alle einmütig den Willen des Vaters erfüllt haben. Sie sind alle losgegangen und haben ihn dort beerdigt. Das war ein Zeichen ihrer Einheit. Und besonders sticht hier Juda hervor. Erstmal besonders negativ. Juda war der führende Kopf war, als es darum ging, Josef fertig zu machen, Josef zu verkaufen nach Ägypten. Juda war der seinen Vater und das Land verlassen hat, hat irgendeine fremde Frau dort geheiratet. Juda war der dann mit einer Prostituierten, dann aber eben kam es raus, mit seiner Schwiegertochter ins Bett gestiegen ist. Und dort war der Punkt, wo Gott ihn dann letztendlich gegriffen hat und ihm gezeigt hat, wer er ist und wie es in ihm aussieht. Und als die Tamar ihn dann zeigte, dass er dieser Mann war, der sie geschwängert hat, da muss er dann erkennen, ja, sie ist gerechter als ich. Hat einen Blick in sein Herz bekommen. Und dann wird es so, dass Juda am Ende sehr positiv auffällt. Er ist dann der sagt, ich gebe mich stellvertretend hin für meinen Bruder Benjamin, für den anderen Lieblingssohn meines Vaters. Ich gebe mich hin für meinen Vater, der wahrscheinlich vor lauter Gram und Trauer umkommen würde, wenn er hören würde, dass jetzt sein Benjamin in Gefangenschaft bleiben muss. Darum will ich nun dein Knecht als Sklave meines Herrn hierbleiben, anstatt den Knaben. Der Knabe aber soll mit seinen Brüdern hinaufziehen. Und als Juda das sagt, als er sich opfert für seine Brüder und für seinen Vater, da sagt Josef, geht mal alle hinaus. Er meint damit seine ägyptischen Angestellten und er gibt sich zu ihnen zu erkennen und sie fallen sich in die Arme. Und wir sehen auch, Juda ist ein Typus auf Christus, der sich stellvertretend opfert. Aus Liebe zu seinem Vater und aus Liebe zu seinen Brüdern. Kommen wir am dritten Punkt zu Jakob. Auch mit ihm gedachte es Gott gut zu machen. Jakob ist ja eine sehr zwielichtige Gestalt. Gott nannte ihn tatsächlich Israel, Streiter Gottes. Aber wenn wir sein Leben anschauen, die meiste Zeit hat er nicht für Gott, sondern er gegen Gott gestritten. Er haderte mit seinem Schicksal. Und er musste so viele Lektionen lernen. Am Jabbok, das war der Fluss, wo er die ganze Nacht am Strand dieses Flusses mit einem Engel Gottes gekämpft hat, dort gab er sich schließlich geschlagen. Er sagte dann, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. An diesem Punkt hat er erkannt, dass er voll und ganz vom Segen Gottes abhängig war und es eben nicht aus seiner eigenen Kraft schaffen konnte. Und dort sagt dann der Engel, ja, du hast gekämpft mit den Menschen und mit Gott und du hast gewonnen. Warum hat er gewonnen? Weil er aufgegeben hat, weil er sich vor Gott geschlagen gegeben hat, weil er es endlich erkannt hat. Ich brauche deinen Segen. Aber war ihm dieser Segen auch in Zukunft wirklich sicher? War es ihm gewiss? Zuerst die wunderbare, unvorhersehbare Versöhnung mit Esau. Was für eine herrliche Versöhnungsgeschichte. Was für eine Gnade Gottes. Aber dann kommt ein Unglücksfall nach dem anderen. Seine Lieblingsfrau starb. Seine Söhne Levi und Simeon töteten ein ganzes Dorf. Ruben ging mit seiner Nebenfrau ins Bett. Jakob versuchte krampfhaft sein kleines Stückchen Glück, was er noch hatte, festzuhalten. Er fing an, seinen Lieblingssohn, den er eben von seiner Lieblingsfrau bekommen hatte, Josef zu verhätscheln, zu verwöhnen. Und so wurde alles immer noch viel schlimmer. Das war ja der Grund, warum die Familie dann so auseinandergebrochen ist. Und Jakob scheint auch nichts dazugelernt zu haben, nämlich als es dann am Ende darum ging, Benjamin mitzugeben, fing er an, Benjamin so krampfhaft festzuhalten, sein kleines Stückchen Glück festzuhalten. Und die ganze Familie, alle Brüder mussten Hunger leiden, weil sie immer und immer nicht zurückgehen konnten, um Nahrung zu holen mit Benjamin zusammen. Und doch hatte Gott diesem Jakob seinen Segen zugesagt und machte am Ende alles gut. Er durfte Josef wiedersehen. Er durfte sehen, wie seine Familie gerettet ist. Er konnte seine Nachkommen bis ins dritte und vierte Glied erleben. Er wurde in Ägypten geehrt wie ein König. Als er zum Pharao kam, dann neigte der Pharao sein Haupt und Jakob segnete ihn als Zeichen, dass er der Größere war. Und dann am Ende seines Lebens, tatsächlich schenkt Gott auch den Durchbruch in Jakobs Leben. Das, was angefangen hat am Jabbok mit diesem Kampf, wo er merkte, ja, ich brauche Gottes Segen, ich schaffe es nicht aus eigener Kraft, das kam dann letztendlich zur Vollendung in Ägypten, wo Jakob wirklich ganz und gar der Macht, der Souveränität Gottes vertraute. Er hat es endlich begriffen, ja, wenn Gott mir sein Wort gibt, dann wird er es auch erfüllen. Und als Zeichen dieses Glaubens sagt er, begrabt mich, nicht hier, sondern in dieser Höhle da bei Abraham und Isaak. Und das war das Zeichen dafür, dass er wirklich über den Tod hinaus daran glaubte, dass Gott seine Verheißung halten wird. Ja, das ist Auferstehungshoffnung. Er glaubte daran, dass Gott mit seinem Volk in Ewigkeit zusammen sein wird an einem Ort. Und deshalb wollte er eben nicht neben Rahel begraben sein, irgendwo da am Wegesrand, sondern er wollte neben Lea begraben sein. Das ist so ähnlich, wenn wir Christen sagen, ich möchte nicht verbrannt werden und in der Urne bestattet werden, als ein Häufchen Asche. Ich möchte eine Erdbestattung. Es ist ein Zeichen unseres Glaubens, dass wir an die leibliche Auferstehung glauben. Aber dennoch, bei so viel Auf und Ab, wie in dieser Geschichte, wie in dieser Lebensgeschichte, bei so viel Sünde und so viel Problem, stellt sich die Frage, ist Gott wirklich souverän? Oder ist es nicht vielleicht doch so, wie in den vielen Filmen, die wir eben kennen, ja, aus Hollywood und Co., dass es da eine gute Macht gibt und eine böse Macht und dass die beiden Mächte immer miteinander ringen? Und wir hoffen immer, dass die gute Macht gewinnt. Irgendwie, hoffentlich, aber es wird immer ganz knapp und vielleicht klappt es doch nicht. Ist es so? Und darum komme ich zu meinem vierten Punkt. Gottes souveränes Handeln inmitten des menschlichen Gerangens. Wir haben hier eine Geschichte mit ganz vielen Charakteren. Und diese Charaktere sind hin und her geworfen durch ihre Gefühle, durch ihre Begierden, durch die Folgen ihrer Sünden. Wir könnten denken, ständig wird Gottes Plan ein Strich durch die Rechnung gemacht. Und dennoch wird Gottes souveränes Handeln in allem diesen Dingen überdeutlich. Überdeutlich. Ich möchte euch das ein paar Indizien, ein paar Beobachtungen deutlich machen. 17 Jahre lang lebte Josef bei Jakob am Anfang seines Lebens. 17 Jahre lang lebte Jakob am Ende seines Lebens bei Josef. Jakob betrog seinen Bruder und seinen Vater mit einem Kleid und einem Böcklein. Ja, er zog die Kleider von seinem Bruder an, mit diesem Böcklein, was geschlachtet wurde. Genauso wurde er betrogen mit einem Kleid und einem Böcklein. Isaak hatte einen Lieblingssohn, das führte zum Familienbruch, ebenso bei Jakob. Und dann passieren ganz viele Sachen immer zweimal, um uns irgendwie drauf zu stoßen, die Nase reinzudrücken, ja schau, hier ist Gott am Wirken. Es gibt dreimal zwei Träume. Josef hatte zwei Träume, dann kommt Bäcker und Mundschenk und der Pharao muss auch zweimal seine Sache träumen. Zweimal legt Josef zwei Paare von Träumen aus. Zweimal spitzt sich der Ärger mit den Brüdern zu. Einmal durch die Träume, dann als sie ihn verkaufen. Zwei Pläne der Brüder gibt es, wie sie Josef, mit Josef zu verfahren sei. Zwei Aktionen, wie Josef mit den Brüdern verfährt. Zwei Frauen spielen eine besondere Rolle, nämlich die Tamar und die Frau des Potiphar. Zwei Reisen nach Ägypten. Und Jakob segnet erst die Söhne von Josef und dann die Söhne und seine restlichen Söhne mit einem eigenen Segen. Und dann natürlich diese ganze Geschichte mit diesen Träumen. Ja, Gott gibt die Träume und er erfüllt die Träume. Und es erscheint wirklich unmöglich, dass es noch gehen kann. Gott erfüllt seine Träume. Und dann dieses immer wiederkehrende Thema, dass der Jüngere dem Älteren vorgezogen wird. Abel vor Kain, Isaak vor Ismael, Jakob vor Esau, Josef vor Ruben, Ephraim und Manasse Ephraim vor Manasse, sind ja auch umgedreht, und dann nochmal Juda vor Ruben und vor Josef. Ja, Ruben ist der Erstgeborene der ersten Frau, Josef der Erstgeborene der zweiten Frau. Letztendlich, wer bekommt die Verheißung der Segenslinie, der Königslinie? Es ist Juda. Gott wählt oft den Jüngeren als Verheißungsträger, um deutlich zu machen, Leute, hier geht es um Gnade, nicht um Stellung, um Herkunft, hier geht es um Gnade. Jakobs Leben beginnt und endet mit Prophetien und Verheißungen. So können wir durch die ganze Geschichte durchgehen. Wir werden wirklich drauf gedrückt, ja, hier ist Gott am Handeln. In dieser Josefs Geschichte, wie sie genannt wird, in dieser Toledot Jakobs, geht es nicht einfach um die Entwicklung von verschiedenen Charakteren, auch nicht nur um die Rettung dieser Familie. Es geht darum, dass Gott souverän seine Verheißung an die Erzväter erfüllt. Das ist die Botschaft. Er hält die Treue, den Bund, nicht nur indem er sie äußerlich rettet, sondern indem er ihre Herzen verändert, indem er sie sich wirklich zu sich führt, indem er sie würdig macht für diesen Bund, in dem sie mit ihm stehen. Gott gebrauchte insbesondere Josef, um die Familie leiblich und geistlich zu versorgen. Er lehrte durch Josef der Familie Liebe. Er gebrauchte aber auch Juda, um zu zeigen, was zu einem wahren Führer und König, der eben in dieser Linie Judas verheißen wurde, der Löwe aus dem Stamm Juda, was zu solch einem König gehört, nämlich die Bereitschaft, sich stellvertretend zur Rettung anderer zu opfern. Josef und Juda weisen uns auf Christus, aber wir sehen, das ganze erste Buch Mose bereitet uns auf den kommenden Messias vor. Wir feiern hier Advent, wir werden jetzt Weihnachten feiern. Und wisst ihr was? Weihnachten, dass Gott zu uns kommt, das liegt im Erbgut, im Ursprung, in der Genesis des Volkes Gottes, in der Genesis des Wortes Gottes enthalten. Ist darin enthalten. Und darum komme ich zu meinem vorletzten Punkt, das erste Buch der Bibel und Christus. Christus ist der vollkommene Israel, der vollkommene Streiter Gottes. Er ist die Erfüllung der Typen Juda und Josef. Er wurde verworfen wie Josef, um ein großes Volk zu retten. Was die Menschen gedachten, böse zu machen, hat er gut gemacht. Er übernahm stellvertretend die Strafe, so wie es Juda am Ende tun wollte. Er opferte sich für seine Brüder und seinen Vater auf. Er ist die Erfüllung aller Verheißungen an die Väter, aller Bünde aus dem ersten Buch Mose. Schaut mal, er ist die Glaubensgerechtigkeit Abrahams. Er ist die Erfüllung von Isaak. Isaak sollte geopfert werden. Christus hat dann wirklich den Tod auf sich genommen. Er ist der, der wirklich Himmel und Erde miteinander verband, der Traum von Jakob, die Himmelsleiter, Himmel und Erde verbunden. Das ist Christus. Drei Erzväter, drei große Bilder, dreimal ist es Christus. Er ist die Erfüllung der Schöpfung. Er brachte die Ruhe, ja die Schöpfung, sechs Tage Schöpfung, läuft zu auf den siebenten Tag, wo dann Gott ruhte. Und dann wird immer wieder von der Ruhe gesprochen, in die das Volk Gottes einkehren soll. Und dann, am Tag danach, ist Christus auferstanden, am ersten Tag der Woche, und hat diese Verheißung, diese ganze Schöpfung erfüllt. Er ist der zweite Adam. Der erste Adam führte uns in die Sünde. Der zweite Adam erlöste uns von der Sünde. Er ist der Same der Frau, der den Kopf der Schlange zertrat. Er ist die Arche unserer Rettung. Er ist der, der die verstreuten, verlorenen 70 Nationen wieder zu Gott führte. Ja, kurz vor dem Turmbau zu Babel werden diese 70 Nationen der Welt erwähnt, die sich dann im Gericht Gottes verstreuen in die Welt. Jesus kommt und sendet nicht nur seine 12 Jünger aus, sondern 70 Jünger aus in die Welt, um deutlich zu machen, jetzt beginnt die Zeit, wo diese Nation, diese Völker wieder zu Gott zurückgezogen werden. Er ist der, der durch die Begierden, Sünden, Intrigen der Menschen hin und her geworfen wurde, der den Menschen ausgeliefert wurde und der doch am Ende souverän alles lenkte und zu seinem Ziel kam. Er ist der, der uns ins verheißene Land führt. Jakob, auch Josef wollten dort begraben sein, weil sie wussten, dass es hier um mehr ging als nur um ein geografisches Land. Es geht um den Ort, wo Gott und sein Volk für immer zusammen sind. Der Ort, wo Jesus uns hinführt. Er ist der ewige König aus der Königslinie Judas. Er ist der menschgewordene Gott. Er verbindet Gottheit und Menschheit in sich durch sein Werk. Er ist der Segen. Wie oft geht es im ersten Buch Mose um Segen? Er ist der Segen Gottes für sein Volk. Was bedeutet das, dass Gott segnet? Gott wendet uns sein Angesicht zu, und in Christus wendet Gott uns sein Angesicht zu für immer. Und damit komme ich zum letzten Punkt, zum Schluss. Gott gedachte es gut zu machen mit uns. Hört nochmal auf diesen Vers. Ihr gedachtet, mir zwar Böses zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen, um es so hinauszuführen, wie es jetzt zutage liegt, um ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten. Wisst ihr, mit diesem Vers lässt sich nicht nur die ganze Josefsgeschichte zusammenfassen. Mit diesem Vers lässt sich das ganze erste Buch Mose zusammenfassen. Mit diesem Vers lässt sich die ganze Bibel zusammenfassen, die ganze Geschichte zwischen den Menschen und Gott. Und mit diesem Vers kann jeder Einzelne von euch sein eigenes Leben und seine Errettung durch Christus zusammenfassen. Das erste Buch der Bibel ist voller Evangelium, ist voller Gnade. Lasst uns zusammen beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für all die Lektionen, die du uns durch dieses Buch und durch diese Geschichte von Josef und seinen Brüdern, auch von Jakob, erzählst, lehrst. Herr, wir danken dir für die Ermutigung, die wir dadurch bekommen, dass du Versöhnung schenkst in so unmöglichen Situationen, dass du Umkehr schenkst, dass du erneuerte Herzen schenkst, die so verhärtet, so verstritten waren. Dass du Treue belohnst, auch wenn es wirklich durchs tiefe Tal geht. Aber wir danken dir vor allem dafür, dass du das alles erfüllt hast. Herr Jesus, dass du gekommen bist, um diese Verheißung, die direkt ausgesprochen wurden oder die eben indirekt in diesen Geschichten enthalten sind, dass du das alles erfüllt hast. Du bist unser Retter geworden. Du, der ewige Gott, durch den diese Welt geschaffen wurde, bist gekommen und Mensch geworden. Einer von uns geworden, um uns mit diesem herrlichen, ewigen Gott zu verbinden. Wir loben und preisen dich dafür. Amen.